Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Heribert Prantl, Jurist, als Journalist lange für die Süddeutsche Zeitung tätig, schreibt dort immer noch Kolumnen, Meinungsbeiträge und ist Buchautor. Hallo, freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind, wenn auch nur entfernt.
Hallo, lieber Herr Stucke, ich freue mich sehr.
Heute am 10. World Radio Day, dem Welttag des Radios, das offenbar, können wir jetzt feststellen, immer noch nicht vom Video gekillt wurde, auch wenn sich mittlerweile natürlich wirklich viel verändert. Ja, Podcasts, Streaming, YouTube, Clubhouse, da bewegt sich zum Hören ziemlich viel da draußen. Wie viel Radio, Herr Prantl, hören Sie, wenn Sie nicht selber Gast sind, ganz ehrlich, noch?
Ich höre wirklich viel Radio. Ich liebe das Radio. Ein Radio ist, ja, es ist überall nutzbar. Es ist in den entlegensten Gebieten nutzbar. Man kann irgendwo auf der Berghütte sein und Radio hören. Radio verhilft zum Gespräch. Radio ist ein wirklich zutiefst demokratisches Medium. Und wenn ich sage, es verhilft zum Gespräch, dann ist es nicht bloß ein pathetischer Satz, sondern er stimmt wirklich. Radio stiftet Gemeinschaft und Radio ist vielleicht auch richtig eine Grundlage für eine gute Demokratie.
Jetzt müssen Sie noch kurz sagen, dass wir Sie für diese Aussage nicht bezahlt haben.
Überhaupt nicht, aber ich bin gern bei Ihnen. Das ist jetzt keine Bezahlung, aber das ist eine schöne Debatte, die wir führen.
Wunderbar.
Debatten über die Demokratie, über den Rechtsstaat. All die Debatten, die für eine Demokratie wichtig sind, die vor allem in Corona-Zeiten wichtig sind, weil wir halt manchmal das Gefühl haben, Demokratie leidet. Und dann kann Radio auf die richtigen Debatten draufhelfen.
Wir debattieren gleich über all das, was wir natürlich in dieser Woche auch rund um Corona erleben. Ich freue mich, dass Sie zu Hause oder am Podcast auch dabei sind. Nicht wenige Menschen waren ein bisschen enttäuscht zu hören, dass erstmal vieles bleibt, wie es ist, nämlich geschlossen, untersagt, eingeschränkt. Sich große Hoffnung auf was anderes zu machen, war in dieser Woche allerdings vielleicht auch ein bisschen unrealistisch. Ich spreche darüber mit Heribert Prantl, Journalist und Buchautor. Herr Prantl, ein Teil der Enttäuschung kam, wäre meine These ja auch daher, dass wir immer so diese 50 als Marke im Raum hatten, die 50er-Inzidenz, der nähern wir uns ja gerade. Jetzt liegt die 7-Tage-Inzidenz schon bei 60. Ja, aber dann hieß es diese Woche, nee, richtig öffnen, darüber denken wir erst nach ab 35. Die Zahl gab es natürlich auch schon vorher, die kam jetzt nicht aus dem Nichts, aber war das trotzdem kommunikativ, wenn man eine Perspektive geben will, vielleicht ein bisschen ungeschickt?
Es war mehr als ungeschickt. Auf die Art und Weise enttäuscht man Hoffnungen. Und Hoffnung ist, glaube ich, in diesen Zeiten wahnsinnig wichtig. Wenn die Leute das Gefühl haben, es geht immer so weiter und die Verlängerung wird wieder verlängert und die verlängerte Verlängerung wird noch einmal verlängert, dann, glaube ich, sinkt auch die Frustrationstoleranz. Und es wäre wirklich hochgefährlich, wenn die Leute sagen, jetzt machen wir nicht mehr mit. Wir haben es so lange gemacht. Wir haben so lange auf Abstand geachtet. Wir haben so lange die Hygieneregeln beachtet. Und wenn uns die Politiker die Inzidenzwerte wie die Karotte vor die Nase halten und dann, wenn wir nahe bei der Karotte sind, dann geht man wieder 2 Meter weg, dann ist es enttäuschend und frustrierend. Und die Frustration darf in diesen schwierigen Zeiten nicht eintreten. Da hat sich die Kanzlerin, da haben sich auch die Politiker, um es ganz vorsichtig zu sagen, sehr ungeschickt verhalten. Man braucht oder die Menschen brauchen klare Perspektiven.
Könnte man andersrum vielleicht irgendwie dann doch versuchen, wenn man es geschickter vermittelt hätte, genau das, was da gerade passiert, ja eigentlich auch als Perspektive zu erzählen? Also diese Geschichte einfach ein bisschen anders zu verkaufen, auch wenn Verkaufen negativ klingt. Aber im Prinzip hätten wir doch anhand solcher Zahlen etwas, womit wir eigentlich eine Richtung, eine Perspektive aufmachen können. Zu sagen, wir haben 50, 35 und dann könnte man ja noch weiterdenken und sagen, und bei 20 passiert dies und bei 10 jenes. Das wäre ja dann eigentlich was, woran man sich relativ klar festhalten kann.
Die Kanzlerin ist ja, wie wir wissen, nicht die allergrößte Kommunikatorin und ihre Rede im Bundestag am Freitag war nicht gerade von besonderer Empathie und von besonderer Werbekraft geprägt. Ich weiß auch nicht, ob man eine Perspektive, bei der die Inzidenz sozusagen gegen Null geht, ob man die den Leuten wirklich gut vermitteln kann. Ich bin kein Freund von No Covid. Manchmal klingt die Kanzlerin so, als würde sie diese, wie ich meine, ungute Forderung eigentlich wollen. Ich glaube, No Covid ist nicht realisierbar. Ich glaube auch, dass es eine Illusion ist, den Viren völlig entkommen zu können, sie völlig verschwinden lassen zu können. Es geht auch darum, sie ins Leben zu integrieren, ins persönliche und ins gesellschaftliche Leben. Und ich glaube, dass zu ihrer Bewältigung mehr notwendig ist, als die Viren mit Medikamenten und mit Impfungen zu bekämpfen. Ich glaube, vielleicht klingt das ein bisschen provokant, was ich jetzt sage. Ich glaube, notwendig im Sinn von die notwendend ist auch ein gewisses Maß an Akzeptanz, dass das Leben sterblich ist. Und notwendig ist die Kraft der Hoffnung. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, den wir angesprochen haben, den die Politik zu wenig befriedigt. Die Kraft der Hoffnung, also ein gesunder Optimismus der Bedrohung zum Trotz. Und dieser gesunde Optimismus kommt mir in der Art und Weise, wie die Politik agiert und wie sie den Lockdown verlängert und auch ein bisschen lockert. Das kommt mir zu kurz. Mhm. Ich würde den Lockdown, wenn ich selber entscheiden könnte, ich würde den Lockdown lockern und gleichzeitig alles tun, wirklich alles, um die Altenheime und die Pflegeheime besser zu schützen als jetzt.
Sterblich, haben Sie gesagt, das zu akzeptieren, aber übersterblich?
Natürlich sollen, dürfen wir nicht eine höhere Sterblichkeit haben. Natürlich darf Corona nicht grassieren. Natürlich müssen wir alles tun, was getan werden kann. Aber dieses Alles-Tun hat Grenzen und um die Grenzen geht es auch bei der Pandemiebekämpfung. Ich kann darüber, werden wir noch länger reden, man kann die Grundrechte nicht abschalten. Die Grundrechte sind kein Wasserhahn, der Armaturen hat,
die man ich auf und zudrehe. Ja. Darüber wollen wir gleich noch in Ruhe sprechen, über die Grundrechte. Aber weil Sie gerade das Stichwort Grenzen genannt haben, würde ich das gerne noch aufgreifen. Und weil Sie auch von No-Covid gesprochen haben, wo Sie sagen, überzeugt Sie nicht so ganz diese Idee. Das ist ja eine Idee, die auch einhergehen würde damit, dass man dann im Prinzip innerhalb des Landes, innerhalb von Regionen irgendwie Grenzen ziehen muss und sagen muss, wer hier ist, darf nicht dahin, wer da ist, sollte nicht hierhin und so weiter. Genau das erleben wir jetzt ja auch gerade auf deutsch-europäischer Ebene, Grenzkontrollen, Tschechien und Österreich, ja, mit dem Versuch, damit das Virus ja nicht draußen zu lassen, natürlich nicht, aber es eben die Mutation ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Halten Sie das für gefährlich?
Ach, ich habe schon eine Sorge um Europa. Seit Beginn der Pandemie, seit einem Jahr, erleben wir eine ungeheure Schwäche Europas, wie sich die nationalen Politiken wieder auf Grenzschließungen besinnen. Ich halte es für gefährlich, so zu tun, als wäre Europa nicht mehr gefragt, wenn eine solche Krise, wenn eine solche Pandemie auftritt. Wir haben immer von Europa als Raum der Sicherheit und der Freiheit geredet. Es geht jetzt auch um Sicherheit vor dem Virus, aber dann ganz schnell zur Grenzschließung zu greifen und so zu tun oder zurückzufallen in kleinteiliges Europa, das halte ich für wirklich gefährlich. Wir leben nicht im Mittelalter, wir können nicht den Kontinent zerstückeln, ihn wieder mit Grenzen durchziehen. Das ist nicht die richtige Lösung. Ich würde mir wünschen, dass Europa die Pandemiebekämpfung miteinander anpackt, dass nicht die nationalen Regierungen ihre Sonderwege gehen und innerhalb der einzelnen Staaten dann nochmal die einzelnen Länder und die einzelnen Provinzen ihre eigenen Rezepte ausgeben. Da bewegen wir uns in der Geschichte ganz weit zurück.
Sagt Heribert Prantl hier im Deutschlandfunk Kultur. Not und Gebot heißt das neue Buch des Juristen und Journalisten Heribert Prantl und es dreht sich um eines seiner Leib- und Magenthemen, nämlich die Grundrechte und wie wir die behandeln in der Pandemie. Herr Prantl, zu Ihren Lieblingssätzen der vergangenen Woche zählt, glaube ich, jedenfalls bin ich mehrmals drüber gestolpert, der schöne Satz, das Leben findet nicht in Modellrechnungen statt, es findet im Leben statt. Und Sie sagen das, um darauf aufmerksam zu machen, dass Kinder Leben, Kita, Schule brauchen, um das Leben zu lernen. Habe ich das richtig verstanden?
Wir reden von den Schulen als unglaublich wichtigen Ort und ich glaube, die Schulen sind wirklich der Ort,
wo man Leben lernt.
an dem man das Leben lernt, an dem man die Kinder miteinander und voneinander lernen. Und deswegen habe ich die Schließung der Schulen für so falsch gehalten.
Ja.
Alle Pädagogen sagen, dass wie wichtig dieser Ort ist. Die Schule als Begegnungsort ist wahrscheinlich der wichtigste Pädagoge, den es gibt. Und ich hatte das Gefühl, die Kanzlerin lauscht mehr den Virologen als den Pädagogen. Wahrscheinlich hätte sie am liebsten die Schulen, die Kindergärten und die Kitas noch ein paar Wochen geschlossen. Aber ich glaube tatsächlich, es geht so nicht. Und es gibt gewiss die berechtigte Sorge wegen der Mutationen. Aber, und jetzt bin ich bei meinem Thema, es gibt auch die berechtigte Sorge, dass die Demokratie wegen der Freiheitsbeschränkungen auf bedenkliche Weise mutiert. Mhm. Und diese Mutation der Demokratie, die will ich nicht.
Ja.
Und die will ich verhindern.
Sie haben mir gerade ja schon gesagt, dass Sie natürlich nicht wollen, dass sich das Infektionsgeschehen unkontrolliert ausbreitet, dass mehr Menschen sterben, weil wir das nicht verhindern. Trotzdem nochmal nach konkret gefragt, wie würden die Maßnahmen aussehen, um bei Ihnen, um gleichzeitig die Grundrechte zu schützen und trotzdem auch das Gesundheitssystem nicht zu gefährden?
Herr Stuck, wissen Sie, die Grundrechte sind ja nichts Abstraktes, die sind ja für uns da, für Sie, für mich, für alle Bürgerinnen und Bürger, für die Gesunden, für die Kranken, für die Gefährdeten. Und ich muss schlichtweg ständig abwägen. Da ist das Recht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit nach Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz. Und da sind die Grundrechte auf Bewegungsfreiheit, auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf Glaubens- und Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Koalitionsfreiheit, Freizügigkeit, all die Rechte, die für die Demokratie unglaublich wichtig sind. Und wir haben die Kontaktbeschränkungen, wir sollen uns nur mit einer Person außerhalb des Haushalts treffen. Es ist eine Maßnahme, über die man natürlich mit Fug und Recht reden muss, eine sinnvolle Maßnahme. Die Frage ist, wie lange darf sie dauern, dass die Demokratie dabei nicht kaputt geht? Mhm. Demokratie lebt vom sozialen Kontakt. Wenn wir versuchen, zur Pandemiebekämpfung die sozialen Kontakte fast ganz zu unterbinden, dann funktioniert, wenn das längere Zeit so geht, die Demokratie nicht. Wir befinden uns in einem Jahr des Wahlkampfs. Der Wahlkampf lebt vom Reden miteinander, vom Diskutieren miteinander. Und diese Rechte muss man abwägen.
Das heißt,
wenn ich dann gefragt werde, was würden Sie denn machen, Herr Prantl, dann kann ich natürlich nicht sagen, das ist die Ideallösung. Ja. Aber ich würde viel differenzierter den Lockdown veranstalten. Ich würde die Einschränkung der Grundrechte viel differenzierter machen. Die Kanzlerin selber sagt ja mittlerweile in ihren Reden, die Eingriffe müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein. Damit dekliniert sie das Wort Verhältnismäßigkeit durch, weil sie weiß, die Gerichte werden genau nach diesen, nach diesen Maßstäben prüfen. Sind die Eingriffe geeignet, erforderlich, angemessen? Und das sind sie, so pauschal, wie sie gemacht werden, nicht.
Sie haben Angst um unsere Demokratie, haben Sie auch gesagt, und schreiben über eine Lust am Autoritären. Wo erkennen Sie die denn, diese Lust am Autoritären? Bei denen, die autoritär handeln, oder bei denen, die autoritär sozusagen behandelt werden wollen?
Eigentlich bei beiden. Die Politiker, wie der bayerische Ministerpräsident, die agieren ja so, wie sie agieren, weil sie das Gefühl haben, es kommt in Zeiten der Krise gut an. Die Leute wollen nicht lange Debatten, die wollen, dass klar und möglichst einschneidend entschieden wird, weil sie hoffen, dass das Einschneidende sie sicherer macht. Das Gefühl kippt zwar, glaube ich, gerade, weil man feststellt, dass vielleicht die Maßnahmen zu weit gehen. Aber, und das ist das Gefährliche an der Krise, wenn der Glaube wächst, dass die Demokratie vielleicht zu langsam sein könnte, zu kompliziert sein könnte, um eine solche Krise zu bestehen, dass vielleicht gar der Bundestag nicht das geeignete Instrument ist, das geeignete Gremium ist, um diese Dinge zu debattieren, dann befinden wir uns auf dem falschen Weg. Und auf dem falschen Weg insoweit sind wir seit Beginn der Krise, weil das Parlament sich eigentlich, bevor der Lockdown begann, schon in einen Selbstlockdown begeben hat. Auch der Bundestagspräsident Schäuble hat das ja beklagt, dass der Souverän, der Bundestag ist der Souverän, der alle wesentlichen Entscheidungen treffen muss. Diese wesentlichen Entscheidungen nicht getroffen hat. Das beginnt beim Lockdown, den die Kanzlerin zusammen mit Ministerpräsidenten beschlossen hat. Und es setzt sich fort in der Liste, in der Reihenfolge, wie geimpft werden soll. Da geht es um Leben. Und so wesentliche Entscheidungen müssen vom Bundestag getroffen werden, nicht von irgendwelchen Gremien, von denen im Grundgesetz nichts steht.
Herbert Prantl. Wenn die Pandemie auch etwas geschafft hat, dann würde ich sagen, doch die Länderchefinnen und Chefs ein bisschen mehr ins Licht zu rücken. Es ist natürlich nicht neu, dass wir ein Land mit mehreren Bundesländern sind und diese auch eigene Kompetenzen und eigene Stimmen haben und auch das eine Rolle spielt. Aber trotzdem, dieses regelmäßige Spiel Bund-Länder-Beratungen hat es jetzt natürlich trotzdem schon noch mal ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gerückt und ja auch manchmal damit ins Zentrum von Kritik am Föderalismus. Heribert Prantl, Jurist und Journalist, Sie haben mir gesagt, es würde auch lohnen, mal darüber nachzudenken, ob wir denn nicht zu viele Bundesländer haben. Haben wir Ihrer Meinung nach zu viele Bundesländer?
Ich glaube, wir haben zu viele. Vor 200 Jahren hat der Reichsfreiherr von und zum Stein versucht, das Deutsche Reich in 6 Kreise zu gliedern. Und er ist damit gescheitert. Und manche Dinge brauchen Zeit, viel Zeit. Aber ich glaube, es ist Zeit. Es ist gewiss so, dass der Föderalismus in Deutschland einst die Geschichte der deutschen Länder, und das ist ja eine lange Geschichte, wunderbar verkörpert und für die Zukunft bewahrt hat. Aber ich glaube, heute bewahrt der Föderalismus zu viel Eigenbrötelei und ist das Tarnwort für einen oft fast undurchdringlichen Verhau von Zuständigkeiten. Das Haus der deutschen Länder sieht quasi aus wie das Schloss von Dornröschen nach 100 Jahren. Es ist zugewachsen von Kompetenzgestrüpp. Und dann muss man noch sagen, es gibt ja große Länder, starke Länder, aber der Föderalismus ist nicht so kräftig wie Baden-Württemberg, Bayern oder Niedersachsen. Er ist so entkräftet wie das kleine Bremen, so bankrott wie das Saarland und wahrscheinlich auch so hilfsbedürftig wie Berlin. Und die Krux des Föderalismus in der jüngeren Vergangenheit beginnt wahrscheinlich im Mai 1996. Damals misslang ein großes Zukunftsprojekt, nämlich die Vereinigung von Berlin und Brandenburg, scheiterte an der Volksabstimmung. Und die vielen guten Argumente damals für ein Miteinander, die hatten den Kopf der Menschen vielleicht erreicht, aber nicht das Herz.
Ja, ja.
Das ist ein Unglück.
Da sprechen Sie auch mit dem Herz eines Menschen in dieser Stadt hier in Berlin. Jetzt nehme ich mal Ihr Bild von gerade. Dornröschen haben Sie gesagt. Jetzt sind Sie also quasi der Ritter, der auf dieses verwachsene Föderalismus-Schloss zureitet und diese Dornenhecke durchschlägt, mit gutem Beispiel vorangeht. Und jetzt natürlich auch sagen muss, mit welchem Bundesland würden Sie denn dann trotzdem, damit wir weniger werden, Bayern fusionieren? Thüringen und Sachsen, damit Freistaaten unter sich sind?
Ach, ich denke, Bayern ist groß genug, Nordrhein-Westfalen ist groß genug, aber die neuen Bundesländer sind alle miteinander zu klein. Man hat sie damals so konstruiert, um irgendwie die Ostidentität zu fördern. Aber ich glaube, es wäre schon sinnvoll und im Interesse eines gesunden Föderalismus hier ein bisschen aufräumen, ist das falsche Wort. Man soll ja stärker machen. Und dann im Gespräch der Länder miteinander zu sehen, dass die Länder sich auf Augenhöhe bewegen. Der Reformbedarf ist ja unglaublich stark. Man hat vor 15 Jahren gab es die große Föderalismuskommission, die Herren Stoiber, damals bayerischer Ministerpräsident und für die CDU-CSU und für die SPD, Franz Müntefering haben miteinander verhandelt. Die große Neuorganisation der Bundesrepublik sollte die Mutter aller Reformen sein, aber es ist dann doch ein eher kümmerliches Ergebnis rausgekommen. Und es sollte gehen um die Neubestimmung der Zuständigkeiten von Bund und Ländern, um eine saubere Trennung von Bundes- und Landesangelegenheiten, um einen, glaube ich, schon herzhaften Eingriff in das Recht der Staatsorganisation. Und um es jetzt von der abstrakten Ebene wegzuheben, es kann doch nicht sein, dass es, dass ein Umzug mit schulpflichtigen Kindern von Hamburg nach, sagen wir, Rosenheim fast einer Auswanderung nach Neuseeland gleichkommt, weil es einfach so unglaublich komplex ist. Das ist nicht Föderalismus, das ist Narretei. Und wenn der Föderalismus, den ich ja als Bayer zumal herzlich begrüße, wenn der Bestand haben soll und wenn er nicht diskreditiert werden soll, dann müssen viele Dinge viel einfacher und viel klarer und viel transparenter laufen.
Stärker machen, haben Sie gesagt, dann hätte ich aber doch trotzdem noch ein Herz dafür zu sagen, wir machen nicht die 5 Länder im Osten quasi stärker, indem wir sie zusammenlegen untereinander, sondern vielleicht sollten wir dann mal das Gemeinsamkeitsgefühl stärken und Ost- und Westländer vielleicht zusammentun, soweit das irgendwie grenznah eben auch irgendwie funktionieren könnte. Jetzt sind Sie ja auch, wir haben es gehört, sowas wie als Autor ein Sprecher für unsere Grundrechte und auch gegen Autorität positionieren Sie sich. Das bekomme ich gedanklich nicht so richtig zusammen mit dem Wunsch nach weniger föderal, weil ich irgendwie das Gefühl habe, gut, klar, zentral ist jetzt nicht gleich autoritär, aber so von der Richtung her geht das doch
nicht. Gar nicht. Bin ich ganz anderer Meinung. Der Föderalismus soll den Leuten das Leben erleichtern, nicht erschweren. Er soll dafür sorgen, dass politische Entscheidungen nicht so weit oben wie möglich, sondern so weit unten wie möglich getroffen werden. Er soll, und jetzt wird es entscheidend, für Übersichtlichkeit und Transparenz im Staat sorgen. Er ist sozusagen organisierte Bürgernähe. Und diese Bürgernähe und diese Transparenz, die würde ich gerne erreichen. Und das hat nichts mit autoritär zu tun, mit autoritativ, sondern mit Bürgernähe, mit Übersichtlichkeit, mit dem Gefühl der Menschen, da ist ein Staat, der ist nah an mir dran, der weiß, was ich brauche, der weiß, was ich will und der hat auch die Kraft, um Reformen durchzuziehen und um Notlagen zu bestehen. Das ist bei ganz kleinen Einheiten wie Bremen, wie dem Saarland nicht gewährleistet.
Sagt Heribert Prandtl hier im Deutschlandfunk Kultur. Obwohl wir es alle wissen könnten, auch ohne katastrophale Situationen in Textilfabriken und Ähnliches, obwohl wir es wissen könnten, gelingt es uns immer wieder zu verdrängen, dass viele Dinge, die wir am Körper tragen, Sachen, die wir konsumieren, die wir essen, all die technischen Geräte, die wir benutzen, dass die nicht so hergestellt werden unter den Bedingungen, die wir uns selber eigentlich wünschen, unter vernünftigen Arbeitsbedingungen, ohne Kinderarbeit zum Beispiel oder auch mit einem gewissen Maß an Umweltbewusstsein. Mag sein, dass es manchen Menschen auch Schnuppe ist, ich hoffe aber vielen eben nicht. Es ist natürlich aber trotzdem schwer, darüber jedes Mal nachzudenken, wenn man irgendeine Kaufentscheidung trifft. Da wäre es natürlich einfacher, wenn die Unternehmen einfach dafür verantwortlich sind und diese Idee steckt hinter einem Lieferkettengesetz. Das wollen die Minister Müller, Altmaier und Heil, also Entwicklung, Wirtschaft und Arbeit, schaffen. Ob das was taugt, darüber spreche ich mit Heribert Prandtl, Journalist und Autor. Herr Prandtl, wie ist es denn bei Ihnen? Wie bewusst treffen Sie Ihre täglichen und auch die nicht so täglichen Konsumentenentscheidungen?
Man denkt natürlich nicht bei jedem Einkauf und bei jedem Joghurtbecher und bei jedem Pullover dran, aber es sind schon Überlegungen, die einem beschäftigen müssen. Ist gewährleistet, dass die Lieferanten dieser Firmen, bei denen man einkauft, die Menschenrechte einhalten, dass sie keine Kinder beschäftigen, dass sie keine Gewerkschaften bekämpfen. Und das ist, sind die Überlegungen, die sich die Minister jetzt sehr lange gemacht haben. Das hat sich der Wirtschaftsminister Altmaier lange gewehrt, weil er der Meinung war, es beschwert ein solches Lieferkettengesetz, das also dafür sorgen soll, dass in der ganzen Lieferkette die Menschenrechte und die Umweltstandards einigermaßen eingehalten werden, beschwert die Wirtschaft zu sehr. Aber er hat sich dann zumindest teilweise doch einverstanden erklärt mit einem solchen Gesetz, auch wenn es nicht die allerschärfsten Zähne hat. Es ist, glaube ich, ein guter Kompromiss.
Wo ist es denn zu schwach? Also wo haben Sie denn den Eindruck, es will was Gutes, wo Sie auch sagen, ja, die Idee ist die richtige, aber wo Sie sagen, es funktioniert vielleicht damit nicht ausreichend?
Nun ja, es enthält keine Regelung für die Entschädigung der Opfer. Die Opfer, denken wir mal dran, eine der ganz großen Katastrophen in Bangladesch, Er war im Jahr 2013, als das Fabrikgebäude Rana Plaza eingestürzt ist und mehr als 1.100 Menschen getötet hat. Die hätten auch mit dem neuen Lieferkettengesetz keinerlei Ansprüche. Die können nicht klagen. Es gibt nur die Möglichkeit, Bußgelder zu verhängen. Wie hoch die Bußgelder sind, ist noch nicht geklärt. Die Minister sagen, sie sollen bis 10% des Umsatzes betragen können, also mehrere hunderttausend Euro, was ich für ein bisschen mickrig halte. Und die Bußgelder und die Einhaltung des Lieferkettengesetzes soll durch eine Bundesbehörde kontrolliert werden. Und da denke ich mir, hoffentlich agiert die neue Bundesbehörde hartnäckiger als die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die ja, wie wir alle wissen, bei Wirecard und bei ähnlichen Dingen ganz fürchterlich versagt hat. Das neue Gesetz wird so stark sein wie die Aufsichtsbehörde stark und kontrollierstark ist.
Ja. Ich habe Sie das am Anfang natürlich auch deshalb gefragt mit den eigenen Kaufentscheidungen, weil es ja auch immer so ein bisschen eine Diskussion darüber gibt, wer denn in dieser Sache eigentlich in der Verantwortung ist, ob es wir Verbraucher halt sind mit unseren Entscheidungen oder, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, eben auch die Unternehmen, dass man die auch in die Pflicht nehmen kann. Es gibt ja auch das Argument, dass man sagt, naja, es könnte ja auch im Prinzip in den Ländern noch mehr passieren. Wie stellen wir denn sicher, dass aus den Ländern heraus vielleicht auch etwas passiert?
Das eine tun und das andere nicht lassen. Ich denke, der Gesetzgeber, der deutsche Gesetzgeber tut gut daran, die deutschen Unternehmen erst einmal zu verpflichten. Und es geht ja um die ganz großen Unternehmen. Dieses Lieferkettengesetz handelt nicht vom Mittelstand, es handelt von den Großunternehmen. Zunächst einmal ab 2023 soll das Gesetz gelten, gilt es für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern. Und dann vom Jahr 2024 an soll es für Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern gelten.
Ist das auch eine Schwäche des Ganzen, weil es eben einen großen Bereich vielleicht auch damit einfach nicht in die Pflicht nimmt?
Nun ja, der deutsche Unternehmer muss auch die Möglichkeit haben, Druck zu entfalten auf seine Lieferanten. Die hat ein kleines mittelständisches Unternehmen mit 100 Beschäftigten nicht. Aber das Großunternehmen kann sagen, Leute, passt auf, wenn ihr so agiert, wie er agiert, wenn er Kinder beschäftigt, wenn er Kinderarbeit implementiert, wenn er mit den Gewerkschaften umgeht, als wären das irgendwie Feinde, dann ist unsere Zusammenarbeit beendet. Mit solchen Argumenten kann ein Großunternehmen Druck ausüben, ein kleiner Mittelständler nicht. Insofern ist der Ansatz schon richtig.
Heribert Prantl, hier im Deutschlandfunk Kultur über die Idee eines Lieferkettengesetzes. Das soll kommen. Darauf haben sich die zuständigen Minister geeinigt. Wir wollen über einen Mann sprechen, der aus europäischer und deutscher Sicht sehr vieles richtig macht in seinen ersten Wochen Joe Biden, nämlich die Liste der Dinge, die er zurückdrehen will in vor-Trumpsche Zeiten, die ist ziemlich lang. Eine Sache allerdings ist dann Ende dieser Woche aufgefallen. Er und die US-Regierung sagen im Streit mit der Europäischen Union wegen Subventionen für Luftfahrtkonzerne, bei Strafzöllen könnte es durchaus bleiben. Also zumindest wird da erstmal nichts zurückgedreht. Herr Prantl, müssen wir die Joe Biden-T-Shirts wieder zum Schlafen tragen, die Devotionalien verschämt in den Schrank räumen und feststellen, an erster Stelle denkt er natürlich auch an die USA, oder ist das ein bisschen albern, wenn ich jetzt diesen kleinen Fleck auf der Weste so groß male?
Nein, ich denke schon, das Wichtige ist, dass man zu Biden sagen muss, er korrigiert erst einmal die Irrlichtereien seines Vorgängers. Wenn es um Deutschland geht, er hat den Abzug der Soldaten aus Deutschland gestoppt, er hat die Militärhilfe für den Jemenkrieg gestoppt, er hat gesagt, dass der Austritt der USA aus dem Klimaabkommen, aus dem Pariser Klimaabkommen wird widerrufen, wir treten wieder bei, er tritt wieder zur WHO, zur Weltgesundheitsorganisation bei. Es sind lauter richtige Schritte. Es gibt einen Neuanfang in den transatlantischen Beziehungen, dass Europa eine klare Position finden muss, dass Europa jetzt nicht erwarten kann, dass es von Biden besonders gepäppelt wird. Das ist selbstverständlich. Und die deutschen Sicherheitsinteressen und die europäischen Sicherheitsinteressen müssen zunächst einmal Deutschland und Europa vertreten. und hier mit der Biden-Administration gut verhandeln, neu verhandeln. Und Biden sagt ja selber, und er sagt es richtig, dass sich Amerika die Führungsrolle wieder verdienen muss, dass man die Glaubwürdigkeit und die moralische Autorität zurückgewinnen muss. Und wenn er es macht, dann ist es gut so und das ist richtig und wichtig.
Was er auch machen will, ist etwas, was auch Barack Obama schon versucht hat und damit aber gescheitert ist, nämlich das Gefangenenlager Guantanamo zu schließen. Jetzt heißt es, Biden beginnt damit, indem er zunächst mal eine Prüfung des Lagers einleitet. Das jetzt auch noch, bei all dem, was Sie erzählt haben, könnte man ja fast fürchten, er nimmt sich ein bisschen zu viel auf einmal vor.
Nun ja, für ihn ist das alles nicht neu. Er war Vizepräsident unter Obama ab 2009. Er kennt die großen Probleme schon als Senator. Er ist ein Politikveteran und Außenpolitik und Militärpolitik ist für ihn wirklich kein Neuland. Insofern glaube ich schon, dass er sich nicht übernimmt. Die wirklich die eklatanten Fehlentscheidungen seines isolationistischen Vorgängers muss er möglichst schnell korrigieren, um Amerika wieder zurück zur Glaubwürdigkeit zu bringen. Und Guantanamo zu schließen wäre natürlich ein menschenrechtlicher Akt, der ihm in der ganzen Welt Respekt und Anerkennung einbricht.
Ja, und da haben Sie den Vorgänger nochmal erwähnt. Auch in dessen Geschichte hat sich in dieser Woche noch einiges weiter bewegt beim zweiten Impeachment. Schon heute könnte es zur Abstimmung im Senat kommen, aber wir wissen auch, am Ende werden sehr, sehr wahrscheinlich die nötigen Stimmen der Republikaner fehlen, um dieses demokratische Vorhaben zu unterstützen. Steckt darin eine unglaublich große Gefahr, dass wir am Ende ihn doch nicht einfach in Ruhe auf dem Golfplatz lassen, sondern ihm damit wieder so ein Urteil geben, das ihn freispricht?
Ach, lieber Herr Stucke, vielleicht bleibt von dem gescheiterten Impeachment etwas anderes übrig. Die Römer nannten es Damnatio Memoriae, also die Verdammung des Angedenkens. Bei ganz üblen Kaiserfiguren war es so, dass man diese Verdammung des Angedenkens aussprach, die Bildnisse und die Inschriften zerstörte. Das muss jetzt nicht sein, die gibt es auch nicht so zahlreich. Aber dass es tunlichst vermieden wurde, den Verurteilten öffentlich noch zu erwähnen. Und das wäre vielleicht das Richtige, was man mit diesem Trump machen sollte, ihn einfach nicht zu erwähnen. Die Römer haben es mit üblen Kaisern gemacht, mit Caligula, Nero, Domitian und Elagabal. Man könnte sowas auch mit dem Trump machen und sagen, er war eine derart üble Figur, auch im internationalen Verkehr, auch in der Art und Weise, wie er lügnerisch seine Präsidentschaft betrieben hat. Man erwähnt den Mann einfach nicht mehr. Und er ist kein guter Mann, er war ein schlechter Mann.
Sehr einverstanden, Herr Prantl. Dann stelle ich zu diesem Thema an dieser Stelle einfach keine Frage mehr. We Got Struck by Lightning von Stu Larsen hier im Deutschlandfunk Kultur. Heribert Prantl war heute zu Gast hier bei uns, Jurist, Journalist und Buchautor. Herr Prantl, klare Ja-Nein-Frage. Habe ich Ihnen heute zu wenig widersprochen?
Nein.
Nein, okay. Hätten Sie jetzt Ja gesagt, dann hätte ich gesagt, das liegt sicher daran, dass ich im Jahr des Schafes geboren bin und deshalb sehr harmoniebedürftig. Seit gestern ist das chinesische Jahr des Büffels eingeläutet. Wie läuft das Büffeljahr so für Sie bisher?
Ich bin ganz zufrieden. Wenn Corona nicht wäre, wäre ich überaus zufrieden. Mit den chinesischen Sternzeichen kann ich noch wenig anfangen oder mit den chinesischen Symbolen. Da gibt es ja Affen, Hunde, Schweine, Schafe. Bei den klassischen Tierkreiszeichen bin ich ein Löwe und mit dem Sternzeichen bin ich eigentlich bislang sehr zufrieden.
Dann danke ich für Ihre Zeit heute hier und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Den wünsche ich Ihnen auch.